ARD Sounds.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Mathematikerin Cleo.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich darf diese Woche unseren Gast vorstellen, der ESC-Gewinner 2025, JJ.
Hallo, mein Name ist JJ und ich schließe heute meine Tabs zur Thematik Hannah Montana Reunion Comeback.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Herzlich willkommen auch diese Woche wieder hier im ARD Sounds drin, wo Caro und ich auch diese Woche wieder unsere Tabs schließen wollen. Und wir laufen uns jetzt auch schon so ein bisschen warm für die bevorstehende Eurovision Season und haben uns deshalb den Gewinner aus dem letzten Jahr eingeladen und freuen uns, dass er uns heute zugeschaltet ist aus Zürich, JJ.
Hallöchen.
Hey JJ.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns richtig doll.
Ja, danke für die Einladung.
Erste Frage, Zürich. Da bist du jetzt gerade, du bist gerade richtig viel unterwegs, ne?
Genau. Also ich bin jetzt in Zürich, weil ich da einen Auftritt habe bei den Swiss Music Awards. Ich werde eine Opernarie singen und von Puccini und dann noch meinen neuen Song Shapeshifter.
Krass, wow.
Yes.
Ja, und wir haben gehört, du warst auch gerade in L.A.
Mhm.
Was war da los?
Boah, L.A. war crazy. Also da haben wir zwei Visualizer gedreht für zwei neue Songs, die bald rauskommen. Der eine kommt sogar sehr bald raus. Im April. Und der andere ist dann für meinen ESC-Song, der dann rauskommt. Also ich weiß nicht, ob ich ein Datum schon sagen darf. Ja, doch, ich darf schon sagen, am 10. April kommt der neue Song raus.
Ach mega, das haben wir jetzt exklusiv quasi bei Too Many Tabs hier geklärt.
Yes.
Und du trittst wahrscheinlich auch, also falls du das schon sagen darfst, beim ESC dieses Jahr an.
Ja.
Bist du nochmal Wasted Love performen oder was anderes? Oder ist das noch Top Secret?
Nee, das wurde schon heute verkündet an die Presse. Genau, ich singe quasi so eine Art Wasted Love und dann auch noch einen neuen Song, der Unknown heißt.
Caro und ich sind ja große ESC-Fans und haben es natürlich letztes Jahr auch verfolgt und waren total beeindruckt von deinen Vocals, wie du das so gesungen hast und die ganze Performance von der Show und so. Und was mich immer interessiert, ist, wie ist dann der erste Moment, nachdem man gewonnen hat, wenn man alleine wieder im Hotel ist oder so? Also das erste Mal wieder alleine danach. Kannst du dich daran erinnern?
Also das allererste Mal wieder alleine. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern, weil ich ständig mit Menschen, von Menschen umgeben war. Nach dem Sieg bin ich dann wieder ins Hotel gegangen und da war halt schon eine riesen Reception. Und dann auch oben in unserem Stock, im 15. Stock vom Hotel, meine Schwester hat auf mich gewartet. Ja, also ich war ziemlich busy, es waren immer nur Leute da. Aber das erste Mal, wo ich wirklich ganz alleine war, war, glaube ich, boah. Zwei Wochen später.
Wirklich?
Zwei Wochen später. Weil ich war direkt nach dem Sieg, durfte ich dann nach Hause fliegen und dann habe ich zu Hause eine riesen Reception gehabt und dann habe ich die ganze Zeit diese Interviewwelle gehabt, war dann überall unterwegs und dann hatte ich eine Nacht ein Zimmer alleine. Da habe ich dann ja die Nacht alleine verbringen dürfen.
Das ist echt krass. Du musst ja dann direkt danach auch wirklich sofort Pressekonferenz und sowas machen. Und da bist du ja auch aufgefallen damit, dass du Trisha Paytas nachgemacht hast. Und wir haben ja mal eine ganze Episode zu Trisha Paytas gemacht. Und ich habe das dann gesehen und sie hat ja auch darauf reagiert. Wie war das?
Ja, eben. Das war crazy. Ich habe das dann am nächsten Morgen erfahren. Meine Freunde haben mir dann einfach TikTok-Videos geschickt. Ich dachte mir so, hä, warum spammen sie mich jetzt zu? Und die so, JJ, Trisha Paytas hat dich erwähnt in ihrem Podcast. Und ich so, nein. Und dann hat sie mir geschrieben, ist mir auf Insta gefolgt. Und ich dachte mir, Trisha Paytas folgt mir. It's like, she knows who I am.
Krass, ja, da passieren dann solche Sachen einfach, wenn man halt Eurovision gewinnt.
Und jetzt ist dieses Jahr einfach ESC in Österreich, in Wien.
Ja.
Wegen dir. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so merkt, okay, da bereitet sich eine ganze Stadt, ein ganzes Land auf so einen fetten internationalen Musikwettbewerb vorbereitet. Alles wird dafür vorbereitet und du läufst so durch die Stadt und denkst, ja, ist wegen mir. Also wie schafft man es da nicht komplett abzuheben und durchzudrehen?
Nee, das ist voll verrückt. Also ich check's noch immer nicht. Und wenn ich durch die Stadt laufe, sind schon überall Banner aufgehängt von Eurovision in Vienna und dann die Termine. Und ich denke mir so, hä? Das ist so komisch, alles in der eigenen Stadt zu sehen, weil es halt länger nicht mehr in Wien war. Und dann sagen alle immer, ja, das ist wegen dir so. Da denke ich mir, hä? Und auch die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die so, ja, dank dir haben wir jetzt viel zu viel zu tun und müssen extra hart arbeiten. Denke mir, ja, gern geschehen, sorry oder was auch immer. wie reagiert
Wollt
man
ihr jetzt gewinnen oder
sagt,
nicht?
Ja. Denkst mir. Und ich frage mich auch dann, wie reagiert man darauf, wenn irgendwer sagt, es ist deine Schuld, dass der ESC nach Wien kommt und man so viel arbeiten muss. Denke mir, Ja, gerne.
Jetzt bist du natürlich auch ein bisschen in der undankbaren Position, dass du jetzt gefragt wirst bei dem Contest, der nach dir veranstaltet wird. Was sind denn deine Favorites? Hast du da irgendwie, nervt dich das oder willst du da dich bedeckt halten oder kannst du da frei heraus sagen, den findest du geil, den findest du scheiße?
Ich find's geil. Also ich freue mich, dass ich alle Acts live sehen darf und ich, weil ich jetzt auch performen werde, eher keinen Druck habe im Vergleich zu den anderen. Und ich finde die Finninnen richtig krass. Also die zwei, die sind super. Ich glaube, sie könnten sogar gewinnen. Aber ich finde auch Dänemark richtig stark. Ich liebe
Dänemark, finde ich auch melodisch. Stark.
Gell?
Ist mein Favorite bisher.
Dänemark finde ich cool. Ich mag irgendwie auch Griechenland. Ich mag irgendwie die Energy.
Also meine Favs dieses Jahr sind also Dänemark und hier Regard. Aus Frankreich.
Aus Frankreich.
Ja, regarde moi, regarde toi, das kann ich noch mitsingen mit meinem Französisch aus der Realschule.
Wieder Pop-Opera, aus deiner Sicht, hat das wieder Chancen? Meinst du, es ist so eine Opern-Era beim ESC irgendwie angebrochen?
Also ich fände es cool, wenn die Opern-Era weitergeht, weil das auch einfach ein Zuhause für mich ist. Aber ob es halt wieder reicht für einen Sieg, weiß ich halt nicht, weil ich glaube, die Leute waren von mir dann schon so genervt, dass ich die ganze Zeit Opern singe. Und ich weiß halt nicht, ob sie dieses Jahr wieder was hören möchten. Aber es wird sich dann zeigen. Ich stick zu meinen Faves, Finnland und Dänemark.
Ja.
Ein nordisches Land muss mal wieder gewinnen.
Die Französin, die Oper singt, ist erst 17.
Das 17
ich auch Jahre crazy. Alt, mit krassen Vocal Parts. Kannst du mal beschreiben, weil es mich einfach interessiert, was ist das für ein Gefühl? Was geht da ab, bevor man da rausgeht? Dieser Moment.
Boah, also ich kann mich erinnern, ich war so aufgeregt, bevor überhaupt angekündigt wurde, dass ich für Österreich fahre und auch an dem Tag, wo mein Song rauskam. Vor allem, das ist ja auch nicht so ein Song, was man so immer hören würde oder was auch immer im Radio läuft. Und ich habe so üblen Respekt für die jungen KünstlerInnen, die jetzt beim ESC mitmachen. Das sind teilweise 18-, 19-, 17-Jährige. Mhm. Ich denke mir, das ist crazy. Also mit 17, was ich da gemacht habe, ich war so ein Opfer mit 17. Also ich war das größte Opfer mit so Skinny Jeans, so richtig hässlich.
Hey, aber du warst immerhin bei The Voice UK, ne?
Ja, da war ich 18.
Warst du 18? Also das ist schon auch cool.
Und da hast du auch schon krass performt.
Und ja, du warst im Team von Will.i.am und ist dir eigentlich klar, dass Will.i.am's Song mal auf dem Mars gelaufen ist?
Crazy. Hallo? Nee, aber ich finde das einfach nur irre, wenn ich mir das wieder anschaue von damals, also was man sich so getraut hat und was jetzt die jungen KünstlerInnen machen, finde ich, also ich habe den übelsten Respekt für die.
Wann hast du denn angefangen mit Opern singen und wie kam das so auf dem Schulhof an? Da ist man ja jetzt vielleicht nicht in erster Linie der Coolste, bis man dann halt den ESC gewinnt.
Ja, das sowieso. Nee, also ich bin mit 15 circa draufgekommen, weil ich noch gemerkt habe, dass ich eine hohe Gesangsstimme hatte und ich habe sehr gerne Stimmen und Geräusche nachgeahmt, also ich habe immer Shakira, Britney Spears, Christina Aguilera gemacht, sondern dachte mir so, hä, es wäre doch voll cool, wenn ich dann einer Opernsängerin nachahme und habe mir das dann irgendwie selbst beigebracht durch Aufnahmen, die ich mir dann angehört habe von Maria Callas. Und irgendwann dachte ich mir, hä, es wäre doch voll cool, das als Beruf auszuüben. Dann habe ich mich für mein Studium beworben und ja, es ging dann von da nur noch bergauf.
Das sind auch wirklich einfach so hohe Töne. Caro und ich haben das ja letztes Jahr, wir waren bei diesem ESC-Livestream, da haben wir versucht, das nachzumachen und es hat nicht gut geklappt.
Aber Conchita hat kommentiert.
Richtig.
Das war lieb.
Ja, das war unser Peak bisher. Da haben wir uns sehr gefreut, weil wir so hochgekommen sind.
Geil.
Aber da kannst du es ja vielleicht nochmal coachen nach der Aufnahme.
Ja, das kann ich
und Wasted machen. Love, auch dein erste offizielle Single überhaupt.
Also es war auch meine zweite Session jemals im Leben. Ich hatte am Vortag noch eine andere Session, einfach nur zum Spaß und das ausprobieren, wie es im Studio ist. Aber Wasted Love war ja mein allererster Song, der rausgebracht wurde. Und ich denke,
und dann direkt ESC, das ist total krass.
Das ist so crazy, ich check das noch immer nicht.
Und jetzt hast du einen neuen Podcast zusammen mit Tom Neuwirt, a.k.a. Conchita Wurst, den du für den ORF machst. Der heißt Bussi Blabla. Also hier treffen wir jetzt natürlich zwei Menschen aufeinander, die beide den ESC für Österreich gewonnen haben. Was besprecht ihr da?
Also wir reden die ganze Zeit nur über irgendwas, was uns gerade in den Kopf kommt. Natürlich haben wir halt Themen, über die wir reden möchten, die wir auch schon vorher uns überlegen. Aber sonst, der Tom und ich reden halt immer nur Blödsinn, auch privat. Und wir reden auch immer Denglisch privat. Und irgendwann schweifen dann halt die Gedanken irgendwo anders hin. Und dann hören wir nur von der Regie, wie es heißt, Leute, können Sie wieder auf den Punkt kommen? Die Zeit rennt. Denken wir, ah ja, stimmt. Aber es ist voll cool. Ich freue mich sehr, dass wir zumindest beide was in common haben, dass wir beide den Song Contest gewonnen haben, dass es auch irgendwie die Leute cool finden, dass wir gemeinsam was zu reden haben.
Auf jeden Fall, das Iconic, das Aufeinandertreffen.
Ja, danke schön.
Conchitas Sieg, der liegt ja jetzt schon ein bisschen weiter zurück. Habt ihr auch darüber mal gesprochen, wo der Unterschied liegt in eurer Experience?
Naja, das auf jeden Fall. Also vor allem jetzt auch mit Social Media ist es ganz anders. Also beim Tom damals, beim Sieg in Kopenhagen, glaube ich, war das, war halt Social Media jetzt nicht so besonders groß. Hat jeder halt nur Facebook verwendet und Insta und so, gab es halt noch nicht so, war noch nicht so verbreitet. Und jetzt, also man merkt halt, was für eine Kraft Social Media hat, weil dann weiß das sofort die ganze Welt. Und damals beim Tom war das halt so, ja okay, jetzt geht's durch die Medien und dann muss man halt hoffen, dass die Leute darauf reagieren. Aber der Tom hat mir wirklich sehr, sehr viele Tipps gegeben, auch vor dem Sieg und auch nach dem Sieg. Und ich bin auch sehr froh, dass ich da so quasi wie so einen Mentor hatte, der mich da unterstützt hat, weil das schon sehr, sehr viel gebracht hat. Das hat mir auch sehr viel geholfen. Und sollte Österreich in den nächsten Jahren irgendwann mal wieder gewinnen, bin ich genauso für die Person da.
Sweet.
Das ist total sweet, ja. Danke. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf deine Eröffnungsnummer und überhaupt auf die ganze ESC-Season. Caro und ich werden natürlich auch wieder eine Eurovision-Special-Folge machen, na hier klar, bei Too Many Tabs.
Geil.
Und was wir auch schon verraten können, ist, dass es eine Dokumentation geben wird, 70 Jahre ESC, in der Caro und ich auch mal unsere, in Anführungsstrichen, Expertise breit treten durften. Ja, die läuft am 11. Mai im 1. und okay, in der Mediathek schon ab dem 9. Mai. Also das könnt ihr euch schon mal vormerken.
Wie wir da fachsimpeln.
Da haben wir gefachsimpelt.
Geil.
Weil wir einfach mal ab und zu so eine random Special-Folge ESC gemacht haben und plötzlich wird
sitzt
man dann
man
zu so eingeladen.
Ist aber geil.
Da waren wir auch überrascht. Aber haben wir dankend angenommen. Also wir haben uns da sehr gefreut. Wir wissen nicht, wie es geschnitten ist, keine Ahnung. Mhm. Aber es sind auch viele andere ESC-Promis mit am Start. Wir dürfen noch nicht sagen, wer. Mhm. Wir freuen uns, wenn ihr da natürlich einschaltet.
Ja, Leute, sofort einschalten. Ne?
Und jetzt haben wir heute natürlich auch noch ein paar Tabs zu schließen. JJ, möchtest du mal anfangen heute?
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich war jetzt auch vor kurzem in L.A. und dann war ich auch in Malibu, weil dort ein besonderes Haus steht. Und das hat meine Kindheit so geprägt, halt wo sie vom Strand aus gefilmt haben. Das war das Haus von Hannah Montana.
Oh yes.
Und deshalb möchte ich über diese Thematik reden, weil das auch so fresh in meinem Kopf ist. Ich habe mich so gefreut, als dann angekündigt wurde, 20 Jahre Jubiläum Hannah Montana. Und sie kommt zurück mit einem fetten Comeback.
Ja, habe ich auch gesehen.
Yes.
So crazy.
Das 20 Jahre Jubiläum-Special gibt es auf Disney Plus ab dem 24. März 2026. Also wenn die Folge erscheint, gestern ist das Special erschienen.
Dann werde ich bereits komplett gesehen haben.
Ja, dann werde ich schon gesehen haben. Und du warst vor dem echten Haus?
Ich war vor dem echten Haus. Ich stand direkt vor dem Haus und habe dann natürlich Fotos gemacht und dann ein TikTok-Video.
Wollen wir mal, bevor wir jetzt weiter über dieses Special reden, einmal kurz in den Trailer reingucken?
Yes, bitte.
Good to be home. We have so many shared memories. We actually grew up together.
I hear heels and they're not mine.
What Disney boy did you have the biggest crush on at the time?
Get the tea kettle.
This is where it's gonna get emotional.
Es wird emotional, sagt sie.
Kann ich mir gut vorstellen.
Wie geht's dir mit diesem Trailer, JJ?
Ja, es ist so irre, wenn man drüber nachdenkt. Ich bin halt damit aufgewachsen mit Hannah Montana. Ich meine, wo die erste Folge rauskam, war ich 5. Und ich erinnere mich noch, wo ich mit meinen Schwestern Hannah Montana zum ersten Mal geschaut habe und dann einfach es eine Pflicht war, nach der Schule Hannah Montana weiterzuschauen, jeden Tag. Und jetzt drüber nachzudenken, man ist schon erwachsen und dann kann man wieder so
jetzt kommt sie
zurückdenken
zurück, ja.
Und dann die Nostalgie, also es erfreut einen, weil es bringt auch die ganzen Memories zurück, die man mit Freunden oder mit der Familie geteilt hat, während man halt irgendwas geschaut hat.
Die Serie ist 2006 gestartet. Da war Miley Cyrus, die Hauptdarstellerin der Serie, gerade 11 Jahre alt, als sie sich dafür beworben hat. Dann ist die Serie bis 2011 gelaufen und die Serie ist ja dann auch so lose an ihrer tatsächlichen, realen Familienstruktur angelehnt.
Mhm.
Sie heißt eigentlich Miley Cyrus, spielt in der Serie Miley Stewart,
genau,
mit ihren besten FreundInnen.
Und der Lily Vater
und
heißt
Oliver.
Nicht Billy Bob, sondern nicht Billy Ray, sondern Billy Bob.
Bobby Ray.
Bobby Ray Stewart.
Billy Ray Cyrus und Bobby Ray Stewart. Also was ganz anderes.
Vor allem, ich finde es so geil, die haben so viele References eingebaut, auch wo er hat früher, wo er richtig fett Country-Musik gemacht hat, hat er immer gesagt, Business in the front, party in the back, weil er so ein Mullet hatte. Und das haben sie so oft auch in der Show erwähnt.
Ja, noch immer seinen Song Achy Breaky Heart.
Oh, Achy Breaky Heart, ich kann das Lied aber wirklich nicht.
Das war so krass.
Ich habe das natürlich auch viel geguckt, du auch, Caro, oder?
Ich habe es auch richtig viel geguckt, mit meinem Bruder auch sehr gerne zusammen. Und meine Mutter war immer so abgefuckt von diesem Love-Track, der da drunter lief. Also immer, wenn wir das geguckt haben, kam sie so rein und war so,
ach so, ja.
Weil sie das so annoying fand, dieses American-Sitcom-Lachen.
Ja. Aber was ich dagegen liebe, sind die Transition-Songs. Also wenn ein neuer Schnitt, eine neue Szene kommt, das ist yeah. Oh, yeah, yeah.
Genau. Und dann wird rumgebrüllt, Jackson!
Ja, genau, Jackson ist der Bruder.
Der ist aber
Serie.
Erfunden.
Der ist
genau,
erfunden.
Der tatsächlich 10 Jahre älter
der
war.
Der war schon Mitte 30 irgendwie, als er diesen 16-Jährigen gespielt hat.
Und ihre kleine Schwester Noah Cyrus hat auch mitgespielt in ein paar Folgen.
Ist das so? Es gibt viele Gastauftritte. Habe ich jetzt nochmal, als ich mich auch damit beschäftigt habe, wegen dieses Anniversary-Specials. Brooke Shields ist darin aufgetreten.
Genau,
Dolly Parton.
Ja, genau.
Die ja ihre echte Patentante ist.
Genau, genau.
Die Jonas Brothers und Selena Gomez.
Wisst ihr, dass Hannah Montana, der Film, einer der Filme ist, den ich in meinem Leben am meisten gesehen habe? Der ist, ich finde den richtig
crazy.
Gut, den Film.
Der hat ein lächerlich gutes Drehbuch.
Der ist wirklich richtig gut.
Was ich auch noch gut in Erinnerung habe, waren die zwei Rivalinnen in der Schule, die immer nach jedem Satz, den sie gesagt haben, so gemacht haben.
Ups.
Das sollte man mal wieder in den Alltag einbauen. Ich glaube, das will ich ab jetzt auch machen.
Die hab ich so gehasst.
Ups.
Können wir einen Podcast einbauen? wenn ein Fakt spannend ist.
Oder diese eine nervige Blonde mit dem Hund, die sie dann immer bei jeder Party getroffen hat.
Ja.
Diese eine, die so eigentlich Paris Hilton hätte spielen sollen.
Psst, das sage ich jetzt nach allem. Also dieses Special ist jetzt wohl mehr so eine nostalgische Rückschau, also kein großes Revival, also die Serie wird nicht nochmal neu auferlegt, sondern es gibt so Interviewpassagen mit Cast-Mitgliedern, Behind-the-Scenes-Material, alte Sets werden wieder aufgebaut und Hannah Montana ist halt wieder aufgetreten. Das erste Mal seit 20 Jahren.
Iconic. Ich liebe daran, dass auch Miley Cyrus jetzt dieses Comeback hat, nachdem sie selber irgendwie so einen krassen Story-Arc hinter sich hatte. Also diesen Ausbruch von dieser Kinderschauspielerin, dann hatte sie irgendwie ihre wilden Jahre, Twerking Years und dann hat sie sich irgendwie so gefunden, hatte sie noch diesen krassen Revenge-Moment mit Flowers und hatte diesen ultra krassen VMA-Auftritt und sie ist so, she made it und sie hat sich irgendwie so gefunden und jetzt mit diesem Stardom und so als accomplished Sängerin und Künstlerin zieht sie jetzt nochmal die Perücke an und ist Hannah Montana, das finde ich richtig geil. Das finde ich richtig schön irgendwie.
Sie macht alles richtig, das ist einfach nur crazy. Vor allem, wie sie damals eben gesagt hat, wo sie eben so die wilden Jahre hatte, hat sie gemeint, ja, Miley Cyrus murdered Hannah Montana. Und da dachten alle, okay, die kommt nie wieder zurück, aber jetzt ist sie wieder da. Das ist so herzerwärmend.
Stimmt, sie hat nicht lieb drüber geredet, ne? Sie hatte da irgendwie...
Ja, sie war richtig gemein.
Sie hatte ein ambivalentes Verhältnis zu ihrer Serienfigur. Und jetzt macht es aber den Anschein in diesem Special, dass sie sich damit versöhnt mit dieser Vergangenheit. Und das ist doch herzallerliebst.
Wollen wir nochmal in ihre allererste Audition reingucken?
Ja, ich wollte gerade sagen.
Da, wo sie, die hast du uns mitgebracht. Sie ist 11, glaube ich, ja, genau zu dem Zeitpunkt.
I'm Miley Cyrus, I'm with CED and auditioning for the role of Zoe in Hannah Montana. And yes, it's your red sweater, but you gotta admit, it looks way better on me than you, and...
No, that's in 2 months, Zoe. And if you think my sweater looks way better on you, why did you give it to me for Christmas?
Because you're always buying my clothes, and I feel bad because I never bought yours because you have nothing I like. So I got this for you, so you have something I like and I can borrow and I'll make you feel better.
Boah, so eine richtige Diva.
So süß, aber trotzdem. Also man merkt das Talent schon.
Vor allem, wer ist Zoe?
Ja, wer ist Zoe? 101?
Vielleicht sollte sie erst Zoe heißen.
Oh mein Gott, vielleicht.
Das weiß man nicht so genau.
Ich glaube, sie haben dann den Namen vielleicht noch geändert dann danach.
Das kann gut sein, weil ja auch die ganze Serie dann danach auf ihr Leben abgestimmt wurde. Und sie ist ja dann wirklich so an dem Set auch erwachsen geworden und in die Pubertät gekommen und hat das in diesem fiktionalen Seriensetting irgendwie alles durchlebt. Und ihr erster Kuss, habe ich nochmal nachgelesen, war tatsächlich mit einem Schauspieler an dem Set im On.
Ah ja, das habe ich auch gelesen, ja.
Da gab es ja in den letzten Jahren auch immer mal wieder Dokus von anderen Fernsehsendungen, die im ähnlichen Bereich spielen, also von Nickelodeon und so, aber so auf so eine kritische Art und Weise wird sich jetzt dieses Special, glaube ich, nicht damit auseinandersetzen, was da für Sachen im Hintergrund abgelaufen sein könnten.
Und sind da nicht auch ein paar shady Sachen mit dem Vater abgelaufen?
Genau, sie haben sich zerstritten.
Und er hat irgendwie auch Anschuldigungen von seiner Ex-Frau Also nicht der Mutter, sondern der neuen Frau, glaube ich, mit der
genau,
sich...
Genau, angeblich. Und dann haben sie sich zerstritten und angeblich ist er wieder zu Alkohol zurückgekehrt. Und dann ging es einfach noch bergab. Weil bei den Grammys hat sie ihn irgendwie geschadet. Sie hat sich bei allen bedankt, bei ihrer Mutter, bei ihrer Schwester. Und dann hat sie noch danach gesagt, did I forget anyone? No, but I might have forgotten underwear.
Oh, das ist natürlich eine klare Ansage. Das ist shady.
Ja, da liegt irgendwas im, liegt irgendwas sehr im Argen mit Billy Ray, mit dem Vater. Da erinnert man sich jetzt natürlich, also diese Szene mit Butterfly Fly Away bei, mit der Gitarre, wo es regnet, das kickt natürlich jetzt anders.
Schon tatsächlich.
Aber JJ, war Hannah Montana für dich dann auch so eine Art Influence, in die Musik zu gehen?
Oh, das auf jeden Fall, weil ich wollte schon immer als Kind einfach so ein, so wie sie einfach so ein Double Life führen, so ein riesen Popstar auf der Bühne und dann, wenn man die Perücke runternimmt, ist man einfach eine normale Person in der Schule. Ich fand das einfach so cool und irgendwie spiegelt sich das jetzt wieder. Nachdem ich eine große Performance hatte, fahre ich dann nach Hause und chill dann einfach mit meiner Familie und dann ist wieder so, ja, kannst du den Geschirrspüler ausräumen oder so?
Du hast das Original Hannah Montana Life.
Literally, ohne halt Double Life, weil, also wenn ich eine Perücke aufsetze, würden mich die Leute vielleicht nicht erkennen.
Aber das finde ich total interessant, weil es gibt ja tatsächlich einige aktuelle große Popstars, die Hannah Montana als ihre Referenz nennen, dass sie selber Popstars werden wollten.
Ja, tatsächlich. Und zwar die Chappell Roan.
Who was your pop icon growing up?
Hannah Montana.
Bitch.
And Britney. I remember when the first episode came out. Do you go to the concert?
I went to the one where it was Miley and Hannah. To
yep.
Miley.
Oh my god, she's just like you, JJ.
Das ist wirklich crazy.
Your favorite pop icon.
Hannah Montana. So geil. Ja, Hannah Montana hat halt, glaube ich, von vielen das Leben irgendwie anders geprägt. Vor allem auch so Leute, die halt auch viel mit Musik zu tun haben. Vor allem voll viele Leute, mit denen ich jetzt zu tun habe, kennen Hannah Montana halt. Und ich finde es schon arg, wie das sich so eingeprägt hat in den Köpfen.
Konnte man eigentlich in das Haus in L.A., konnte man da irgendwie rein? Ist das irgendwie so exhibitionmäßig oder so zufällig gefunden auf Google Maps?
Nee, also ich wusste, dass es halt auf Malibu war. Dann habe ich einfach geschaut und dann stand halt auf Google Maps auch ganz fett drauf, Hannah Montana House.
Ah.
Aber es ist halt im Privatbesitz und wird gerade auch verkauft. Also wenn irgendwer 20,9 Mille hat, ne, Schnäppchen.
Was ich auch noch interessant fand, jetzt bei diesem Special ist, dass Miley Cyrus das einfach behauptet hat, dass es das gibt, obwohl das gar nicht mit Disney abgesprochen war.
Was?
Also sie hat einfach in Interviews das so in die Welt gesetzt, dass es dieses 20-Jahre-Special geben wird und daraufhin ist ein Hype entstanden bei den Fans.
Oh mein Gott, stimmt.
Und Disney konnte es dann nicht mehr zurückziehen und hat dann einfach so, ja okay, da ist ja scheinbar Interesse da und hat es deswegen umgesetzt.
Ich glaube, das war auch sogar vor 3 Jahren oder so, hat sie dann angefangen in den Interviews zu sagen, weil die Leute gefragt haben, ob Hannah Montana zurückkommt, weil es auf TikTok, glaube ich, viral ging, die ganzen Transition-Sounds.
Ja.
Und hat sie irgendwas gesagt von... She's coming back, da hatte sie einfach nur eine blonde Perücke an, aber es hat niemand, also sie haben es noch nicht gedreht oder gar nicht.
Und so kann man es nämlich auch machen. Einfach das promoten, bis es dann existiert.
Wie die Lady Gaga immer sagt, you could be in a room with 100 people, 99 don't believe in you, but just one.
Yes, die wären ja auch blöd, wenn sie es nicht machen.
Total und vor allem jetzt auch die Leute, es sind alle, die halt Hannah Montana verfolgt haben, so Mitte 20, Mitte 30 und die würden sich das halt wirklich sofort wieder anschauen. Und es war... eigentlich schon eine richtig, richtig krasse Journey. Und hiermit schließe ich diese Woche mein Tab.
Ja, also ich entführe euch heute in die Welt der Drumroll Mathematik.
Na, schönen Dank.
Well.
Ja, sorry. Es geht um ein Mysterium. Ein Mysterium aus der Welt der Mathematik, was im letzten Jahr Schlagzeilen gemacht hat. Und es dreht sich um die Mathematikerin Cleo. Ich muss sagen, ich habe es damals nicht mitbekommen, weil ich ehrlich gesagt nicht so unterwegs bin.
Ich bin nicht in der Mathe-Bubble.
Nein, Mathe ist nicht so mein Herzensthema und ich war in der Schule jetzt auch nie besonders gut in Mathe. Ihr?
Nee, also Mathe war immer für mich so ein Problemfach. Also da habe ich immer mangelhaft oder ungenügend gehabt. Bis ich dann in die 11. Klasse kam und plötzlich aus dem Nichts habe ich dann nur noch Zweier geschrieben, was ich dann nicht verstanden habe.
Was?
Ja, plötzlich einfach, ich dachte mir so, hey, jetzt verstehe ich Mathe. Ich habe dann einen neuen Lehrer bekommen.
Ach.
Bei meiner alten Lehrerin habe ich nichts verstanden, nichts gecheckt, der hat auch nichts erklärt. Aber beim neuen Lehrer, der hat alles erklärt. Der hat auch nicht immer die vorgerechneten Aufgaben vorgerechnet, sondern er hat auch die schwierigsten Aufgaben genommen und die dann vorgerechnet und dann habe ich es gecheckt.
Ist aber nie genau andersrum.
Bei mir ist das nie passiert, ich habe es einfach nie gecheckt. Ich weiß noch, dass ich irgendwann Nachhilfeunterricht bekommen habe und der hat mir den Tipp gegeben, dass ich doch mal nach Gießen fahren soll, ins Mathematikum. Das ist ein Museum für Mathe. Und da hätte er war auch früher angeblich schlecht in Mathe und hat dann im Mathematikum die Erleuchtung gehabt und plötzlich wurde ihm im Mathematikum Gießen alles klar. Und ich bin durch dieses Mathematikum mit meiner Familie gelaufen, wir sind raus und meine Mutter hat den Satz gesagt, bitte nur eine 4, Miguel, bitte nur eine 4. Wir haben alle 4 nichts gecheckt in diesem scheiß Mathematikum.
Das hat nichts geholfen. Mein Lateinlehrer tatsächlich, weil ich hatte eigentlich überall gute Noten außer Mathe, hat dann vor der ganzen Klasse mir den Vorschlag gemacht, ich möge doch über die Sommerferien in ein Mathe-Camp gehen. Vor der ganzen Klasse hat er mich dann ins Mathe-Camp geschickt.
Frechheit.
Wo bin ich nicht hingegangen? Ins Mathe-Camp.
Bei mir hat meine Lehrerin gesagt, ja Johannes, wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt, es brennt langsam am Dach. Und ich dachte mir, oh, die meinst du mich ernst. Aber vor der ganzen Klasse. Und ich dachte mir, Frechheit.
Ja.
Ich kann mich nur erinnern, wie die ganze Zeit meine Mathe-Hausaufgaben so aufgewölbt waren vor Tränen, weil ich dann zu Hause mit meinem Papa die Hausaufgaben gemacht habe und mein Papa Mathe-Hausaufgaben macht.
Das ist nicht eine gute Idee.
Nee, weil so, hä, warum verstehst du das nicht? Das ist ganz einfach.
Aber warum sind LehrerInnen so shady eigentlich zu Kindern? Die müssen auch mal Upsst machen,
Johannes,
wenn sie was gesagt haben.
Johannes, es brennt am Dach.
Upsst.
Naja, auf jeden Fall zu dem Thema, um das es heute geht, wurden mir schon mal ein paar Clips hier und da auch aus der Community zugeschickt, weil unsere Hörerinnen offensichtlich schlauer sind als wir und sich mit Mathematik-Gossip beschäftigen. Also es ging alles los im Jahr 2013 in einem Internetforum und zwar math.stackexchange. Stack Exchange ist irgendwie so ein Netzwerk aus verschiedenen Frage-Antwort-Websites und da gibt es eben auch eins zum Fachthema Mathematik. Und dort stellen eben UserInnen bestimmte Fragen, also sie schreiben da ihre Mathe-Probleme rein und im besten Falle werden die dann durch die Community gelöst oder beantwortet und dann die Qualität dieser Antwort wird wiederum durch andere UserInnen bewertet. Also kann man da ein bisschen Fame und gute Bewertungen sammeln innerhalb dieses Mathe-Forums, math.stackexchange. Und es ist jetzt nicht irgendwie so ein Larifari-Hausaufgabenforum für Schulkinder, sondern No-Bullshit-Mathe für so richtig Mathe-Nerds, die tief, tief drin sind. Und es gibt dort alle möglichen Mathematikprobleme, leichte bis schwere, mit denen die sich dort alle gerne in ihrer Freizeit beschäftigen. Aber dann postet 2013 eine Userin namens Laila Podlesny eine Formel in dieses Forum und sagt, ich brauche bitte eure Hilfe. Und sie sucht nach dem Integral dieser Formel. Bei dem Wort Integral hat in mir schon alles zusammengezuckt. Damit wollte ich mich eigentlich nicht nochmal gähn auseinandersetzen. Auf jeden Fall eine schwierige Matheformel. Sie sucht das Integral. Und mit diesem Problem von dieser Laila hatte es jetzt was Besonderes auf sich. Es gibt nämlich inzwischen wohl eigentlich so sehr gute Mathematik-Tools, mit denen man sowas wie Integrale super easy berechnen kann. Also es ist eigentlich gar nicht mehr nötig, das umständlich von Hand zu berechnen. Und wenn jemand mit diesen Tools umgehen kann, hat man eigentlich die Lösung sehr schnell und könnte die drunter posten. Aber hier war jetzt etwas anderes. Ich versuche mir Mystery in das Thema Integrale zu bekommen. Also die Mathe-Tools konnten keine Lösung finden für diese Formel.
Ja,
nur so Näherungswerte. Keine exakte Lösung. Super strange, aber das passiert wohl manchmal.
Ja, sind die doof?
Und diese Userin Laila hat aber nicht locker gelassen und gesagt, Leute, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht gibt es ja doch noch eine exakte Lösung. Hat die jemand? Ich weiß nicht, warum. Es ist offensichtlich eine sehr schwierige Formel, die ultra kompliziert ist, von Hand auszurechnen. Aber dann, nur 4,5 Stunden später, was offensichtlich wenig ist, postet eine Userin namens Cleo aus dem Nichts die Lösung. Und zwar 4pi a cot in Klammern sqrt in Klammern phi Klammer zu Klammer zu. Was wohl mindblowing ist. Die Leute sind ausgerastet. Sie sind total verwundert darüber und kommentieren, dass das eine der sonderbarsten geschlossenen Lösungen ist, die je jemand gefunden hat. Vor allem, weil Phi der goldene Schnitt ist. Erinnert ihr euch noch an die Thematik goldener Schnitt?
Ja.
Damit gibt es irgendwie so eine krasse Faszination. in sämtlichen Bereichen des Lebens. Irgendwie seit der Antike, der goldene Schnitt steckt im Pentagramm. Das hat mit Kunst und Architektur und Ästhetik zu tun. Da Vinci hat diesen Menschen, der da liegt im Kreis, diesen vitruvianischen Menschen danach ausgerichtet. Ich weiß noch, wie ich bei Da Vinci Code Gänsehaut bekommen habe wegen goldener Schnitt. Und meine Kunstlehrerin hat uns das erklärt mit so einem Geodreieck, meinte, ja, und da haben sie jetzt den goldenen Schnitt. Und ich war nur so, okay, sie hat den goldenen Schnitt, meine Kunstlehrerin.
Leute, sie haben den goldenen Schnitt.
Da haben sie den goldenen Schnitt. Jedenfalls, die Verwunderung war riesig wegen diesem goldenen Schnitt in dieser Formel und noch die Kombination aus goldener Schnitt, dann auch noch Pi, dann auch noch Wurzel, dann auch noch Winkelfunktion des Arkustangens. Was auch immer.
Es klingt genial.
Und das Matheforum war shaking deshalb. Und das Krasseste daran ist, Cleo hat einfach super frech nur diese Lösung dorthin gepostet.
Keine Beschreibung.
Aber kein Lösungsweg. Nada. Nichts, wie sie drauf gekommen ist. Keine Info. Nur ein Link zur Definition des goldenen Schnitts, was so ein bisschen eine Mic-Drop-Situation ist.
Mysterious Mathe Girl.
She's Mysterious Mathe Girl. Sie hat einfach in die Lösung hingeschrieben, Mic Drop, ciao. Und die ganze Mathe-Community war so, hä? Wie geht das? Wie kommt man drauf? So schnell und so eine aberwitzige, weirde Lösung, Gugu-Gaga-Lösung. In dieser Geschwindigkeit. Niemand wusste es. Und kann das überhaupt stimmen? Da haben sich Leute dran gesetzt und versucht nachzurechnen, wie sie da hinkommt. Jemand hat das 2 Tage später geschafft, ein ehemaliger Physiker, mit einem super detaillierten, mehrseitigen Lösungsweg und hat dann bewiesen, Cleo hat recht, es stimmt. Damit ist Cleo quasi jetzt bewiesen als legit Mathematikerin mit der richtigen Lösung. Und dann hat sich die Aufregung erstmal wieder gelegt. Und das hätte so ein einmaliger, absurder Moment sein können. Aber tatsächlich hat sich diese Nummer von Cleo wiederholt. In den nächsten Jahren bringt Cleo diesen Move immer wieder. Immer wieder hat sie plötzlich aus dem Nichts die verblüffendsten Lösungen für die schwierigsten Formeln, die sonst niemand lösen kann, und zwar in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also random User postet ein Problem und ein paar Stunden später schreibt sie Bam 4.
Hä?
Bam Pi. So.
Ist Cleo wie Banksy der Mathematikwelt oder was?
Ja, sie wird langsam zum Mysterium. Wer ist das? Was hat die für Fähigkeiten? Die muss ein Genie sein.
Oder ist es ein Team?
Das haben sich langsam nämlich auch Leute gefragt. Also auf ihrem Profil sagt sie, sie ist eine Frau, die aufgrund einer Krankheit große Schwierigkeiten hat, sich an Unterhaltungen zu beteiligen oder lange Antworten zu posten. Sie schreibt, ich mag Mathe und tue mein Bestes, auf dieser Seite nützlich zu sein, auch wenn mir klar ist, dass meine Antworten nicht für alle nützlich sein mögen. Sehr kryptisch, Cleo ist Mathe Mystery Lady. Und die Leute fangen langsam an zu überlegen, wer könnte dahinter stecken. Ist es jemand Berühmtes? Ist es Mathematiker Terence Tao? Tao hat das wieder selber widerlegt in der Mail. Leute sagen, es ist bestimmt Stephen Hawking, der wurde immer wieder ins Spiel gebracht. Mariam Mirzakhani wurde ins Spiel gebracht. Ist es dieser eine berühmte indische Mathematiker? Ist es dieser französische Mathematiker? Also es wird verglichen mit so berühmten Mathematikern in der Historie und Cleo fängt langsam an, so eine Hybris selber zu entwickeln. Also sie macht so weiter, löst Mathe-Probleme hintereinander weg in dieser Geschwindigkeit, bekommt Ruhm und hohe Ratings und gleichzeitig fängt sie an, so ein bisschen so ein Mystery-Kult um sich aufzubauen und sich selbst darzustellen und postet dann so verschwurbelte Arzi-Zitate von berühmten Mathematikern. Während ich schlief, hatte ich ein ungewöhnliches Erlebnis. Da war eine rote Leinwand, die aus fließendem Blut bestand. Ich beobachtete sie. Plötzlich begann eine Hand auf den Bildschirm zu schreiben. Diese Hand schrieb eine Reihe von elliptischen Integralen. Sie blieben haften. Sobald ich aufwachte, schrieb ich sie nieder. Und dann so Sachen wie, denken Sie daran, Sie sind nicht an ein einziges Axiomensystem gebunden. Sie können jederzeit Ihr eigenes erfinden. Nutzen Sie einfach Ihre Intuition und Vorstellungskraft. Also sie inszeniert sich als sowas Supernatural-artiges inzwischen. Und sie spaltet total die Community. Manche sagen einfach, Cleo ist eine Queen und die anderen hassen sie total. Sie hat inzwischen ihren eigenen Wikipedia-Artikel und Leute können nicht mehr schlafen wegen Cleo und wie sie das alles macht. Und dann ganz plötzlich, 2015, hört sie auf zu posten. Der letzte Post von ihr kam am 31.12.2015. Aber Cleo war halt inzwischen so ein Mythos in dieser Community, dass Leute immer noch unbedingt rausfinden wollten, wer dahinter steckt. Und niemand hat es geschafft, eben ihre Identität aufzudecken. Immer noch wird überlegt, ist das vielleicht jemand, den wir alle kennen? Und ist es nicht super auffällig? Der britische Physiker Stephen Hawking und die iranische Mathematikerin Maria Mirzakhani sind beide kurz danach gestorben, nachdem Cleo aufgehört hat zu posten. Ist das nicht ein Indiz? Aber niemand hat einen Beleg dafür, dass diese Star-Mathematiker oder Star-WissenschaftlerInnen dahinter stecken. Es gibt keine Belege.
Ja, Moment mal, warum sollten die das denn unter falschem Namen machen? Die wollen doch den Credit, die wollen doch auch dafür Anerkennung haben, wenn sie was Krasses lösen. Da macht man das doch nicht unter einem Fake-Namen.
Prank. Und ich frage mich, warum niemand die Frage, also irgendeine so Mathe-Formel aufgeschrieben hat mit ich brauche Hilfe und dann add Cleo one face reveal.
Ja.
Ja. Das ist nicht passiert.
Es ist vielleicht auch so eine Hannah-Montana-artige Situation. Nee. Cleo ist einfach will einfach normal sein und nicht als Mathe-Genie wahrgenommen werden und setzt sich deshalb eine Perücke auf mit Fake-Namen und löst dann krasse Mathe-Formeln.
Man weiß es nicht.
Ja, das lasse ich euch jetzt schauen zurück.
Und Cleo hat seit dem Datum nichts mehr gepostet?
Nein. Und es war dann aber so, dass Leute das nicht losgelassen hat. Und die haben dann gesagt, naja, vielleicht ist Cleo gar nicht alleine, sondern ist das vielleicht ein Netzwerk.
Denk's mir.
Weil in den letzten 2 aktiven Jahren von Cleo hat sie eben Fragen von 19 verschiedenen Accounts beantwortet. Und ein paar von diesen Accounts sind komischerweise kurz vor Cleos Zeit aufgetaucht und kurz nach Cleos Zeit auch wieder verschwunden. Und da haben Leute angefangen, eine richtige Detektivsuche zu starten. Sie haben angefangen, diese Aktivitäten von Cleo zu dokumentieren und versucht, nachzuvollziehen. Akribisch. Ein YouTuber namens John McCann hat sich mit dieser Suche nach Cleo beschäftigt und das Thema dann auch richtig big gemacht auf YouTube.
Hä, aber kann man jetzt nicht heutzutage irgendwie so IP-Adressen rausfinden und nach Standort suchen oder so? Kann man das nicht irgendwie versuchen? Weil mich würde interessieren, wer die olle Cleo ist.
Ja, pass auf.
Oh Gott, jetzt kommt's. Okay, reveal.
The mystery of the user Cleo on NASDAQ Exchange has been an unknown in the online math community for over the past 10 years. And in our previous episode, myself and Devin laid out some possible theories behind who Cleo might be and some of the motivations, but understood that probably we would never know the true answer.
Da hört man jetzt diesen YouTuber mit seiner monatelangen Suche nach Cleo. Und Leute im Internet haben angefangen, ihm bei der Suche zu helfen. Ein Zuschauer dieses Videos von diesem YouTuber hat versucht, jetzt einige der Accounts zu kontaktieren, mit denen Cleo am häufigsten interagiert hat. Darunter eben diese Laila Podlesny von diesem Ur-Mathe-Problem, einem anderen User namens XC und einem gewissen Wladimir Reschetnikov. Es hat aber niemand reagiert und er ist auch so ein bisschen shady Wege gegangen, muss man sagen. Er hat dann versucht, sich in Podlesnys Account anzumelden und gesagt, er hätte mithilfe von der Funktion Passwort vergessen. Da gelangte er an die Mailadresse für die Wiederherstellung und hat dann gesehen, in dieser Mailadresse gibt es die 4 Buchstaben VRES. Könnte das für diesen Wladimir Reschetnikov stehen? Also da sind so extreme Sherlock-artige Kombinationsgames entstanden. Und dieser Typ stand eben auf Twitter 2023 schon mal im Verdacht, Cleo zu sein. Und dann konfrontieren sie tatsächlich diesen Wladimir und er knickt ein. Er sagt, jo, ich bin Cleo. Ich stecke hinter diesen ganzen Fake-Accounts, wie zum Beispiel Laila Podlesny. Ich habe mir selbst Matheaufgaben gestellt mit verschiedenen Fake-Accounts, von denen ich die Lösung schon wusste und habe dann einfach bam mit Cleo die Antwort drunter kommentiert.
Boah, das ist irr.
Es ist irr und es ist so, oh Mann, es gibt keine Mathe-All-Star.
Ich dachte, das wären so richtige Mathe-Fragen, ja. Aber nur, das wurde halt selbst von dem Wladimir gestellt.
Und Wladimirs Begründung ist so, naja, ich war halt frustriert darüber, dass sich niemand auf Stack Exchange so richtig für schwierige Integrale interessiert.
Das geht mir auch immer so. Kann ich nachvollziehen, das Gefühl.
Also es ist ein frustrierter Mathe-Nerd einfach, der aus Versehen eins der größten Mathe-Internet-Rätsel losgetreten hat und so eine Hype irgendwie entfacht hat. Und die Art, wie er diese Aufgaben entwickelt hat, ist irgendwie auch kompliziert, weil manche hat er dann nicht easy umgekehrt, sondern er hat schon Arbeit da reingesteckt, diese weirden Integrale und Lösungen und Formeln zu entwickeln. Und er sagt, ich wollte damit eigentlich niemanden ärgern. Ich wollte einfach nur Aufmerksamkeit auf Mathematikprobleme lenken.
Oh, das ist aber voll
und dann hat
süß.
Er irgendwie schon, also er hat dann gemerkt, er hat dann irgendwie gemerkt, dass er damit auch Leute provoziert. Dann hat er damit aufgehört. Und er wollte dann einfach nur Unterhaltung kreieren und keine Gefühle verletzen. Was irgendwie auch geil ist im Kontext von so einem Mathe-Forum. Also so, ein Nerd, der Integrale liebt einfach. Ich finde es sweet auf eine Art, aber mich nervt es so ein bisschen. Es gibt so viele vergessene weibliche Genies und weibliche WissenschaftlerInnen in der Geschichte, die nie genug Beachtung gekriegt haben, neben diesen ganzen berühmten Wissenschaftler-Männer-Genies. Und dann gibt es auf einmal so eine iconic Mathematikerin, die super viel Aufmerksamkeit bekommt. Und dann ist da hinter so ein Typ, dem langweilig ist.
Ja, das Vladimir. Fuckt
ab. Ja, das checke ich.
Ja, und Leute hatten halt irgendwie angefangen, Cleo wie so eine Art Gottheit zu behandeln. Die haben sie mit Jesus verglichen.
Das ist crazy.
Ein User hat so nach der Enthüllung gesagt, es ist die Idee von Cleo, die zählt, nicht ob sie existierte, wie Jesus. Boah. Also sie wurde so richtig hochgehypt und dann war es einfach Vladimir mit seiner kleinen Integral-Obsession.
Das ist richtig assi.
Ja. Es war ein Auf und Ab der Gefühle heute.
Ich habe mich schon voll gefreut. Jetzt bin ich doch enttäuscht.
Und es gibt immer noch ein kleines Fragezeichen gibt es daran noch.
Okay.
Er hat ja gesagt, er steckt hinter diesen Accounts oder einigen dieser Accounts, mit denen Cleo interagiert hat. Da konnte er auch Beweise zu liefern mit Nachrichten und Verschlüsselungen und Pipapo. Aber dieser Account von Cleo ist ja seit 2015 stumm. Da passiert einfach nichts mehr. Und als Erklärung hat er gesagt, er hat die Zugangsdaten verloren. Er hat das Passwort vergessen.
Oh shit.
Und dieser Typ ist ja so ausgeklügelt mit diesen ganzen Fake-Accounts. Da weiß ich doch nicht so richtig, ob das legit ist. Gibt es Cleo vielleicht doch? Manche Leute glauben immer noch dran. Manche Leute glauben die Vladimir-Theory nicht.
Ich frage mich, hat der Vladimir eigentlich für alle Accounts das VRES? Und was war das, die Mailadresse?
Ja, das weiß ich nicht genau.
Hat er das nicht überall verwendet?
Also die Gegentheorie ist jetzt, dass ein Mann sich einfach nur mit fremden Federn schmücken wollte.
Ja.
Einfach also er gesagt kann hat, halt, ich bin derjenige.
Er kann halt tatsächlich sehr viele Sachen beweisen, so von diesen anderen Accounts. Also es ist recht wahrscheinlich, dass er es ist und er wirklich einfach die Zugangsdaten verloren hat für diesen iconic Cleo-Account, der so super mysteriös war über ein Jahrzehnt. Also ein Interneträtsel der mathematischen Art hatten wir hier auch noch nicht bei Too Many Tabs. Fand ich auf jeden Fall gleichzeitig sehr unterhaltsam und gleichzeitig sehr underwhelming und würde jetzt aus diesen Tabs für diese Woche rauskommen.
Ja, vielen Dank, Caro, für deine Mathe-Tabs heute und natürlich auch ein großes Dankeschön an JJ dafür, dass er sich hier heute zugeschaltet hat aus Zürich zwischen Proben und Reisen und so weiter und sich die Zeit genommen hat. Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, mit euch zu quatschen.
Uns auch. Wir wünschen dir eine happy ESC-Season.
Dankeschön ebenfalls.
Danke. Und wenn ihr da draußen auch Tabs offen habt, die ihr uns zusenden wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Entweder an toomanytabs@ndr.de oder Caro.
Oder an unsere Socials, da heißt du @MiguelRAA und ich heiße @CaroWorps. Da könnt ihr uns reinfolgen und uns von euren Rabbit Holes und offenen Tabs berichten. JJ, wo können die Leute dir reinfolgen und auch Sachen hinschicken?
Also mir auf Instagram und TikTok, da heiße ich Johannes JJ und dann mein Nachname Peach, P-I-E-T-S-C-H.
Man findet dich eh überall.
Man folgt dir wahrscheinlich eh schon.
Ja, Quatsch.
Dann haben wir heute mal wieder die Tabs erfolgreich geschlossen und sehen uns nächste Woche hier wieder in ARD Sounds. Ich hab's langsam drin, Caro, du auch? Oder denkst du noch an ans verbotene Wort?
Ich denke noch viel daran.
Ja, ich auch. ARD Sounds, da hören wir uns wieder und jetzt haben wir natürlich noch eine Cross-Promo.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir empfehlen euch diese Woche den neuen Podcast hier bei ARD Sounds. Unserer lieben Kollegin Anna Doshime, die ja vor 2 Jahren hier auch bei uns war mit ihren Iconic Tabs zum Thema eingewachsene Fußnägel. Yes. Fans werden sich erinnern.
Es sind witzige und absurde Stories. Die gibt es auf jeden Fall bei dem neuen Podcast und der heißt Cuff Crimes. Es ist ein Podcast über die absurdesten Verbrechen in der Provinz. Es geht zum Beispiel um einen jahrelangen Streit um zu laute Kuhglocken, einen Bauer, der den größten Giftmüllskandal Bayerns auslöst oder ein Dorf, das gemeinsam einen Mord vertuscht. Hört doch da unbedingt mal rein in Cuff Crimes von Anna Doshime und Katjana Gerz. Exklusiv in der ARD Sounds App.
Nee, eine ARD Sounds App gibt es jetzt auch noch obendrauf.
Und wir verlinken es euch obendrauf auch nochmal in den Shownotes.
Toll.
Cross-Promo Ende.
Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.